Die zwei Apothekerinnen für alle Fälle sprechen heute über depressive Verstimmungen. Immer wieder begegnen ihnen Menschen, meistens Frauen, die meinen, den Mut verloren zu haben. Aber es gibt viele Gründe und ganz viele Ansatzpunkte, was ihr dafür tun könnt. Egal, ob es die Mitochondrien sind, die Mikronährstoffe und oder die Hormone. Hört doch gleich rein und nehmt euch eure Tipps mit.
Herzlich willkommen zu deinem Gesundheitspodcast, die zwei Apothekerinnen für alle Fälle.
Hier gibt es Wissenschaft im Sofa-Style. Das ist Infotainment pur.
Ach, mega. Hallo, liebe Steffi.
Hallo, liebe Ann-Kathrin.
Heute mit einem etwas ernsteren Thema.
Bist du nicht gut drauf, oder was?
Doch, ich bin immer gut drauf, aber depressive Verstimmungen sind ein ganz ernstes und wichtiges Thema, über das wir mal sprechen müssen, weil es wirklich ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und gerade so in meinem Kundenbereich, ich bin ja nun sehr viel mit Frauen Ü40 zusammen, da haben ganz viele damit zu kämpfen. Deswegen ist das so ein wichtiges Thema, darüber mal zu sprechen, weil es oft nicht ernst genommen wird.
Deswegen hatten wir uns dieses Thema rausgesucht, weil wir beide gemerkt, gefühlt und besprochen haben, dass das ein echt großes Thema ist, das auch irgendwie nicht abebbt. Ne? Da war ja immer die Frage, ja, liegt es vielleicht irgendwie an der Isolation, liegt es irgendwie an Corona, liegt es an einer Überforderung, was sind so die Sachen? Aber es wird gefühlt auch nicht besser. Also diese ganze Erschöpfung und depressive Verstimmung, finde ich, ist sehr komplex. Deswegen wollten wir es heute hier ein bisschen mal aufarbeiten und ein paar Tipps rausgeben. Und wie du gesagt hast, es wird einfach nicht ernst genommen. Und die sitzen dann da und sagen, ja, ich erzähle denen das und es kommt halt gar nichts zurück. Das heißt was, die haben unheimlich einen großen Leidensdruck, weil da ja sehr viel hintersteht. Es ist ja nicht nur die Diagnose depressive Verstimmung.
Ja, und wenn man jetzt mal aus der Ecke kommt, wo ich mich so beruflich bewege, das heißt die Wechseljahre, es ist nachgewiesen, dass das Gehirn in einen Energiemangel geht durch das fehlende Östrogen. So, also es ist nichts Eingebildetes. Das ist mir ganz wichtig, das schon mal vorab zu sagen, weil das ja oft gesagt wird, ach, dir geht's doch gut. Warum beklagst du dich jetzt? Also du hast es doch gar nicht nötig. Anderen geht's viel schlechter als dir. Guck mal, du hast eine gesunde Familie, du bist gesund, alles schön, ihr habt ein Haus, ist doch alles fein. Und damit gebe ich ja der Person dann nochmal das Gefühl, nicht nur, dass ich ihr quasi die Symptome ab und die Beschwerden abspreche, sondern ich gebe ihr auch noch das Gefühl, verdammt undankbar zu sein. Das ist ja doppelt schlimm. Und das finde ich, das geht gar nicht, weil erstmal try walking in my shoes. Ich kann nie beurteilen, wie die Situation des anderen ist. Und das Zweite ist eben, es können da auch körperliche Kettenreaktionen hinterstehen. Ja, es kann ein oder und sein. Und deswegen finde ich das einfach frech, anmaßend und inakzeptabel, wenn Frauen oder Männern so etwas gesagt wird.
Naja, geht ja auch keiner freiwillig da rein.
Ja, aber es wird ja oft so, ne? Ich meine, diesen Unterton kennen viele von den Betroffenen sehr, sehr gut. Reiß dich doch mal zusammen.
Ja, deswegen sage ich so nach dem Motto, hast du die jetzt mal so ausgesucht, aber als ob man sich da freiwillig für entscheiden würde, dass einem da so geht.
Richtig.
Ja, es kann viele, viele Ursachen haben.
Ja, wir haben ja gerade schon mal angefangen mit dem Hormonmangel, der wirklich sehr eklatant da in den Gehirnstoffwechsel eingreifen kann.
Mhm. Weißt du, was ich aber schön finde bei dem ganzen ernsten Thema? Darf ich zumindest eine schöne Sache sagen? Professor Mosconi, die ja sehr viel daran forscht, sagt zumindest, dass selbst die in der Postmenopause die Frauen immer noch mehr Östrogenrezeptoren haben als die Männer. Auch nachversiegen. Als kleine Aufmunterung und Aufbau an alle, die so einen Energiemangel durch den Östrogenrezeptorverlust quasi erleiden.
Ja, deswegen müssen wir uns auch keinen Porsche kaufen, das ist schon richtig. Nein, aber das ist so eine große Baustelle. Was ist so aus deiner Erfahrung, sind weitere Baustellen, warum es zu depressiven Verstimmungen kommt?
Also Hormone ist sicherlich ein ganz großes Ding. Neben dem Östrogen ist es ja vor allen Dingen auch das Progesteron, was ja an unsere GABA-Rezeptoren eigentlich geht und die Nebenniere parallel dazu erschöpft wird, wenn das Progesteron, das eigentlich ja in den Eierstöcken produziert wird, quasi versiegt und die Nebenniere doppelt belastet wird. Das heißt, nicht nur das Progesteron, sondern einfach auch unsere GABA, unsere beruhigenden Rezeptoren plus das Östrogen. Also weißt du, als ob es alles nicht genug wäre, kommt so von allen Seiten, ist eigentlich von wegen Entspannung und Wohlfühl ist erstmal gefühlt dahin. Also Hormon ist ein riesengroßes Thema. Ein zweites ganz großes Thema ist Mitochondriopathie. Das eben lebe ich immer wieder. Also eine Schwäche, eine Mitochondrien, nicht ausreichende Aktivität. Mitochondrien ist ja das, was jede Zelle, bis auf die Erythrozyten, hat, die ganz, ganz viel Energie brauchen. Also gerade die Organe, die sehr, sehr viel Energie brauchen, wie unser Nervensystem und wie unser Herz, haben umso mehr Mitochondrien, weil wir da eben genau die Energie herstellen müssen. Erfordert aber eine hohe antioxidative Kapazität, erfordert viele B-Vitamine, Magnesium und solche Geschichten. Und wenn die nicht richtig laufen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ist eine ganz, ganz große Ursache, dass wir ein Energiethema haben. Darm-Hirn-Achse, Mitochondrien, oxidativer Stress, Mitochondrien. Das heißt, da sehe ich immer wieder, dass es nicht nur die einzelnen Neurotransmitter, sondern naja, Mikronährstoffmangel und Disbalance und damit eben eine Schwäche dieser Mitochondrien einhergehen. Ich weiß nicht, hast du da auch schon mal so Erfahrungen mitgemacht?
Definitiv. Das ist ein ganz großes Thema. Was aber auch ein großes Thema ist in der Richtung, ist Vitamin-D-Mangel. Also wie oft hatten wir es schon, ja, das haben wir beide ja schon erlebt, dass Patienten Antidepressiva verschrieben werden und die haben einen unterirdischen Vitamin-D-Spiegel.
Darf ich eine Geschichte dazu erzählen?
Bitte, sehr gerne.
Ich hatte eine Jugendliche, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie 10 oder 12 Jahre alt war, die war stationär aufgenommen worden und bei der haben sie tatsächlich den Vitamin-D-Spiegel gemessen und ich habe mir das geben lassen und sie hatte einen Wert von 8.
Oh.
Haben sie ihr, was haben sie verschrieben? 2000 Einheiten Vitamin-D.
Einmal die Woche?
Mit dem Erfolg, dass sie dann, als sie entlassen wurde, die Kinderärztin gesagt hat, nee, also 1000 sollte sie nehmen. Um das mal für euch so einzuordnen, also ein Vitamin-D-Spiegel liegt meiner Meinung nach über 50, am besten, gerade wenn es in den Winter geht, dann gerne bei 70 Nanogramm pro Milliliter. Selbst die klassische Medizin sagt, unter 20 haben wir einen Vitamin-D-Mangel, das heißt 8 ist wirklich, wirklich unterirdisch und um einen Mangel von Vitamin D aufzuheben, komme ich mit 1000 und auch mit 2000 Einheiten nicht hin. Selbst bei Erwachsenen geht man hin und sagt, boah, wirklich jetzt zehntausenderweise die ersten paar Wochen irgendwie mal. Also da dachte ich, mein Gott, ey, das ist ja wirklich unterlassene Hilfeleistung. Das war schon krass. Und Vitamin D macht bei Sportlern extrem viel, bei Männern sehr viel. Ich hatte auch letztens ein Telefonat. Ja, ich nehme ja jetzt hier die Sachen von meiner Frau und auf einmal geht es mir viel besser. Und die haben sie ja empfohlen. Und ich weiß gar nicht, ob das für mich gut ist, denn wenn es ihnen besser geht, dass man Magnesium und Vitamin D, dann ja, er wäre nicht mehr so abgeschlagen und auch so ein bisschen in diese depressive Stimmung irgendwie rein. Plötzlich kam ne, die Freude und irgendwie die Leichtigkeit wieder. Unfassbar wichtig und ist ein absolutes Muss.
Ja.
Vitamin D und B-Vitamine. Sieht man ja übrigens auch, apropos Hormone, bei vielen pubertären Mädchen oder die lange die Pille genommen haben, einen sehr, sehr großen B6-Mangel, B12-Mangel und Folatmangel. Also das sind so die drei großen, klassisch, also wirklich reiner Klassiker, muss man sagen.
Ja, die ja auch wieder aufs Nervensystem wirken, ne?
Voll.
Ja, also von daher auch da nicht verwunderlich.
Nee, überhaupt nicht.
Wenn es dann zu einer depressiven Verstimmung kommt. Du hattest es angesprochen am Anfang. Ja, man hat so gedacht, Corona ist ja jetzt lange vorbei. Ich möchte aber ruhig nochmal auf diese extrinsischen Faktoren nochmal eingehen. Weil du musst natürlich sehen, Corona war vorbei. Ja, aber was kam dann direkt danach? Krieg. Wir sind ja quasi von der Corona-Pandemie direkt rüber ins Kriegsgeschehen gewechselt. Erst Ukraine, Russland. Jetzt haben wir ja mittlerweile einen brennenden Nahosten. Wir werden ja auch wirklich mit negativen Informationen und Schlagzeilen auf Trab gehalten. Und da entstehen natürlich Ängste, da entstehen Zukunftsängste, da entstehen also auch die, sag ich mal, ich beziehe mich jetzt mal auf Deutschland, die desolate Lage in Deutschland, was die Wirtschaft angeht, was das Miteinander angeht, das hinterlässt ja Spuren. Und ich finde das auch, das darf man wirklich mal aussprechen, weil das auch mal so ein bisschen dieses von den Schultern nimmt, naja, ne, ich habe eben Probleme, ich bin diejenige, die mit der Situation nicht klarkommt. Nein, also da kann einem auch ruhig mal zu viel sein. Das ist auch wirklich eine belastende Situation im Außen. Und da kommen dann manchmal Dinge zusammen. Also, dass ich dann vielleicht schon angeschlagen bin mit meinem Mikronährstoffsystem oder ich habe eben hormonell Probleme. Und wenn dann sowas noch oben drauf kommt, dann kann das das Fass zum Überlaufen bringen. Und wir sind nicht dafür gemacht, in einer permanenten Angst zu leben. Wir werden ja quasi seit Beginn der Corona-Pandemie, wo uns so bewusst wurde, kollektiv, weil uns ging es ja gut. Jeder hat ein bestmögliches Leben für sich, soweit es geht, gelebt. Man konnte überall hinreisen. Wir müssen alle nicht hungern. Alles ist gut. Und aus dem Nichts kam etwas, was auch unsichtbar war, was sehr die Angst noch verstärkt. Weil wenn du den Feind oder das Schlimme siehst, kannst du es ja zumindest einordnen. Aber so ein Virus ist ja unsichtbar. Kam das und hat uns erstmal gezeigt, nee, deine Freiheit kann von jetzt auf gleich eingeschränkt sein. Dein Leben kann sich komplett von jetzt auf gleich durchs Außen verändern. Das ist ja unsere Generation gar nicht gewohnt gewesen. Absolut nicht. So, und wenn du in diesem permanenten Angstumfeld aufwächst, und das ist ja so eine diffuse Angst. Also jetzt kann man natürlich auch wieder hingehen und sagen, stellt euch mal alle nicht so an. Ja, da gibt es ja Regionen, da ist es viel schlimmer. Sei mal jetzt in Israel oder im Iran oder sonst wo. Da ist es ja viel schlimmer. Ja, natürlich. Aber diese diffusen Ängste können dich in den Wahnsinn treiben. Du kannst es selber nicht ändern. Du kannst es nicht richtig greifen. Aber es ist einfach da. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, diese ganze Kriegsmaschinerie, die da läuft, aktiviert in uns ja auch Trigger, die gar nicht von uns sind, sondern von den Generationen davor. Stichwort Kriegsenkel. Das macht einfach was mit uns. Und da dürfen wir auch wirklich mal sagen, das beeinflusst mich, da habe ich Angst oder das auch darüber reden hilft ja schon. Wenn du dich einfach traust, darüber mal zu reden und zu sagen, ja, ich habe schon ein blödes Bauchgefühl. Ja, das macht was mit mir.
Und trotzdem ist es wichtig, immer wieder in die Präsenz zurückzukommen und sich eben nicht von diesen Ängsten leiten zu lassen. Und das ist, glaube ich, was man den Menschen draußen mitgeben kann, zu sagen, so, bitte sprich drüber, bitte lass es zu, bitte schau dir das auf jeden Fall an und sag, ey, da ist was, was mich wirklich unwohl fühlen lässt. Und das darf auch sein, aber es darf dir eben nicht zu viel Raum einnehmen. Und immer wieder zu sagen, ne, also es ist, was ist jetzt akut und wirklich in sich reinzuspüren und sich selber ein Vertrauen und selber die Sicherheit wiederzugeben.
Du kannst ja dich der Angst auch nur stellen, wenn du sie einmal wirklich wahrgenommen hast. Wenn du wahrgenommen hast, okay, ja, da ist im Außen was, das macht mir Angst, aber was kann ich jetzt tun, dass es mir wieder besser geht?
Ja. Und was ist das für eine Angst? Ne, erstmal ist mir so Angst. Und dann stehst du da und denkst, okay, was denn, welche Angst, dass jetzt hier eine Bombe einschlägt? Erstmal ist dieses Gefühl erstmal so überwältigend und so sehr generalisiert. Die ist erstmal alles da. Aber wenn man sie sich dann anguckt und sagt, okay, was ist es denn wirklich für eine Angst? Dass du morgen stirbst, dass jetzt hier eine Bombe einschlägt, dass wie wir in 5 Jahren irgendwie nicht mehr, dass wir auswandern müssen. Was ist es denn wirklich? Und dann kann man sagen und wirklich ein bisschen differenzierter sagen und meistens wird sie dann deutlich kleiner.
Ja, und vor allen Dingen, du kannst ja auch selber jetzt mit deiner Handlung nicht das große Ganze verändern im ersten Nein. Schritt, aber du kannst deine Welt verändern und in deiner Welt für Stabilität sorgen und dir eben das so gestalten, dass es dir gut geht. Und dazu gehört einfach, dass ich auch wahrnehme, was macht mir Angst, was finde ich gruselig und dann vielleicht auch, so wie du gesagt hast, bewusst auch zu sagen, okay, dann schalte ich die Nachrichten ab, weil ich möchte mich nicht permanent mit dieser Angst wieder berieseln lassen.
Und wenn man sagt, ja, aber ich möchte auch vielleicht was tun und dann geht es einem vielleicht selber wieder besser, das schlechte Gewissen oder dass man sich irgendwie beruhigen kann, zu sagen, okay, welchen Beitrag kann ich denn leisten, ja? Welche Spendenaktion kann ich vielleicht unterstützen? Wie kann ich meinen eigenen Sachen irgendwie mit einbringen? Kann ich dadurch mehr Ruhe in mich reinfinden und auch einen Sinn vielleicht in dem einen oder anderen wieder finden, um Energie zu gewinnen, ne?
Unbedingt. Das ist ja jetzt quasi auf der emotional-mentalen Ebene gewesen. Was kann ich denn praktisch tun, damit meine depressive Verstimmung besser wird? Also Vitamin D hatten wir gerade schon.
B-Vitamine hatten wir.
Genau, aber es gibt ja auch noch viele andere Dinge, die ich tun kann. Also mir fällt zum Beispiel jetzt als erstes direkt ein, Johanniskraut ist nicht ganz umstritten, ist nicht ganz unumstritten, weil es eben sehr viel Wechselwirkung macht. Also bevor man Johanniskraut nimmt, ist es immer wichtig, mit dem Arzt einmal abzuchecken, mit der Apotheke abzuchecken. Hier die Medikamente nehme ich, darf ich es nehmen, weil es beeinflusst ein Enzym, was wieder den Abbau von anderen Medikamenten und Umbau der Medikamente beeinflusst. Und deswegen ist es wichtig. Bekanntestes Beispiel ist die Pille. Ja, also Johanniskraut interagiert mit der Antibabypille. Und das ist schon wichtig, das wirklich mal abzuprüfen. Sommer
phototoxisch ist auch nicht so
richtig.
Toll.
Das ist für den Sommer dann auch nochmal so ein Thema. Aber ich kenne tatsächlich einige, die sagen, gerade in den Wintermonaten hat es mir wirklich gut geholfen, weil man sagt so ein bisschen, Johanniskraut ist ja auch blütgelb, ne? Ist so ein bisschen die Sonne, die man quasi dann aufnimmt. Aber es gibt natürlich noch bessere Phytomittel. Also ich finde zum Beispiel auch Lavendel sehr, sehr schön.
Passiflora ist sehr, sehr schön bei diesen Angst und Ruhe. Ja, also nicht ganz so depressiv vielleicht, ne, ist, wenn man das so meint, aber es ist ausgleichend. Und was auch wirklich schön wirkt bei Frauen, ist das Ashwagandha.
Ja.
Immer wieder. Also wirklich ganz viele tolle Erlebnisse damit gehabt. Muss man, ich würde immer auch bei depressiven Verstimmungen schauen, was ist quasi die Beteiligung? Sind es eher die Ängste? Ist es eher eine Unruhe? Ist es eine Traurigkeit? Und danach so ein bisschen eben auswählen. Also Passiflora finde ich auch wunderbar für einen Tag als Johanniskrautersatz sozusagen. Ashwagandha ist echt richtig, richtig schön.
Ginseng ist toll.
Ginseng ist richtig toll. Und ich finde als Grundnahrung auch immer noch die essentiellen Aminosäuren.
Ja.
Egal ob fürs Hormonsystem, egal ob es fürs Neurotransmittersystem, ja, für alle Dinge. Also das habe ich immer wieder, gerade wenn es so depressiv erschöpft müde ist. Ich finde es einen krassen Gamechanger oftmals.
Und ich finde, bei depressiven Verstimmungen darf man die Mittel, die man einnehmen möchte, immer mit Arzt und oder Apotheker besprechen. Ja. Weil da braucht es wirklich nochmal diesen fachmännischen Blick, so wie du gerade gesagt hast, Steffi, dass man nochmal drauf guckt, wo ist der Hauptfokus und wie kann man das jetzt am besten dann wieder ins Lot bringen. Aber es gibt wirklich vieles, womit man sich unterstützen kann.
Ja.
Und wichtig ist, dass wir lernen, dass man auch darüber reden darf, dass man auch darüber reden darf, dass es einem mal nicht gut geht, weil das ist in unserer Gesellschaft ja immer so dieses, ne, wie geht's dir? Ach, super besten. Aber wie es sagt mal einer, es geht ihm nicht gut, das will keiner hören. Das dürfen wir lernen. Wir dürfen lernen, hinzuhören, wir dürfen lernen, anderen die Hand zu reichen und es auch mal aushalten, wenn Menschen uns berichten, dass es ihnen nicht so gut geht.
Sehr, sehr schön, total essentiell. Also, denn es gibt Wege daraus und ich finde immer schön, wenn man eben unterschiedliche Bereiche nimmt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache ein bisschen Mitochondrienarbeit mit Coenzym Q10, ich mache ein bisschen Mikronährstoffgeschichten und ich gucke auf die Phytoschiene, dann habe ich immer super additive Effekte.
Ja.
Und dann kommen wir halt viel schneller zum Ziel und können das wie so Zahnräder, die wieder miteinander arbeiten, zusammenfügen. Das ist schon gut. Man kann sehr, sehr viel machen. Also lasst euch nicht den Mut nehmen, sagt auch, lasst es euch nicht sagen, ah, das ist jetzt so, das ist halt psychisch, dann müssen wir zum Psychiater oder so. Es gibt immer Themen, die dahin gehören. Also absolut. Die Frage ist immer, gibt es nicht erstmal andere Dinge, die man schauen kann, warum es alles so ist?
Ja, richtig. Ihr Lieben, lasst den Kopf nicht hängen, bringt den Kopf wieder über Wasser. Das Leben ist schön, auch mit all diesem, was so vielleicht im Außen manchmal eine Herausforderung ist. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter gewogen bleibt, wenn ihr weiter dran bleibt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Behaltet die Freude oder holt sie euch zumindest zwischendrin immer wieder raus. Und es ist alles okay und es gibt eine Lösung. Und wir würden uns über eine Bewertung unseres Podcasts freuen. Und bis dahin erstmal macht's gut.
Diese Folge ist nun leider schon vorbei, aber für mehr findet ihr uns auf www.2apothekerinnen.de.
Und wenn du jemanden kennst, der dringend mehr Infotainment in seinem Leben braucht, dann darfst du unseren Podcast, deinen Lieblingspodcast, gerne weiterempfehlen.